Leipzig liest. Der Podcast der Leipziger Buchmesse. Produziert von Detektor FM.
Eine Woche hat die Jury noch Zeit. Spätestens dann muss sie sich entscheiden. Dann nämlich wird zum 20. Mal der Preis der Leipziger Buchmesse verliehen. Und erst dann, am Eröffnungstag der Buchmesse, entscheidet die Jury dann auch schlussendlich, wer den Preis kriegt. Wie immer in drei Kategorien: Sachbuch, Übersetzung und Belletristik. Die aktuelle Shortlist mit den 15 Nominierten, die haben wir uns ja in der letzten Folge schon genauer angeschaut. Und da wurde mir persönlich auch nochmal klar, wie schwer das sein muss, bei so unterschiedlichen Werken zu entscheiden, welches Buch denn jetzt das Beste ist, was immer das in der Literatur eigentlich heißen mag. Wie also trifft man eine solche Entscheidung? Wie arbeitet eine Jury und wer liest eigentlich die ganzen dicken Bücher? Wollen wir heute mal genauer drauf schauen, und zwar mit jemandem, der es wissen muss. Katrin Schumacher saß nämlich von 2019 bis 2021 selbst in der Jury des Preises der Leipziger Buchmesse. Aktuell ist sie Mitglied in einer anderen Jury, nämlich für den österreichischen Buchpreis. Und als leitende Literaturredakteurin bei MDR Kultur berichtet sie natürlich auch über die Leipziger Buchmesse. Hallo Katrin, willkommen im Podcast.
Hallo Charlotte.
Katrin, für die Jury ist dieses Jahr, ja, hat die Hälfte der Arbeit schon getan, die Shortlist ist raus. Wie nimmst du denn so eine Shortlist mit deinem Jury-Background wahr? Also denkst du dann, was habt ihr euch denn da ausgesucht, oder eher so, schön, dass ich da mal nichts entscheiden muss?
Das sowieso. Also schön, dass ich nicht jetzt entscheiden muss, welche der 15 Titel den Preis bekommen. Das ist immer die wirklich schrecklichste Jury-Sitzung, muss ich jetzt mal sagen, so die Endsitzung. So eine Liste zusammenzustellen ist eigentlich ganz nett. Ich habe das immer gern gemacht, oder ich mache es gern, wo auch immer ich da sitze, in welcher Jury. Und ich muss sagen, Hut ab vor der Liste in diesem Jahr. Finde ich total toll. Ich muss selber gestehen, ich habe jetzt vor allem die Belletristik im Blick. Eigentlich hasse ich das, weil der Leipziger Preis, das ist ja das Tolle, legt Wert auf Sachbuch, legt Wert vor allem dann auch nochmal auf die Übersetzungen. Da sind, wie ich finde, meist die schönsten Romane nominiert. Aber man guckt dann doch immer wieder auf die Belletristik, also auf die schöne Literatur, und wer ist da auf der Liste? Muss ich selber so ein bisschen, ehrlich gesagt, Asche auf mein Haupt kippen, dass ich vor allem die im Blick habe und hatte.
Also du hast nicht die Romane, sondern du hast es, dass da sozusagen zwei Kategorien immer so ein bisschen runterfallen.
Ja, absolut. Ich finde das total doof, ehrlich gesagt. Nervt. Aber die Belletristik-Nominierten, die habe ich ziemlich gut im Blick, weil ich die alle fünf moderiert habe. Das ist so eine Veranstaltung, die macht MDR Kultur immer zusammen mit Deutschlandfunk Kultur. Jedes Jahr, wir stellen uns ins LCB in Berlin, das Literarische Kolloquium, und haben die Belletristik-Nominierten zu Gast. Und da hatte ich schon das große Glück, mit Anke Feuchtenberger und mit Barbie Markovic zu sprechen und auch Dana Vohwinkel und Inga Machel so ein bisschen kennenzulernen. Wolf Haas konnte nicht, der ist im Urlaub, aber der hat interessanterweise auch schon vorher gesagt, zu dem Buch will er eigentlich keine Interviews geben. Das ist ja dieses Buch, was so ein Trauerbuch ist, kann man sagen, über den Tod seiner Mutter. Und da das kann man sich total vorstellen, dass man da sich nicht nochmal auf die Bühne stellt und Lesungen macht und so.
Jetzt habe ich gesehen, die FAZ zum Beispiel hat getitelt 14 Überraschungen und ein Favorit, nämlich eben Wolf Haas, dieses Buch über den Tod seiner Mutter. Warst du auch so überrascht vom Rest, beziehungsweise hast du auch das Gefühl, da ist dieser eine Favorit?
Nee, eigentlich nicht, muss ich sagen. Ganz, ganz ehrlich. Also das, was ich eben schon sagte, also gerade wenn ich so die Belletristikliste angucke, die endgültige Entscheidung ist, glaube ich, extrem schwer und ist sowieso immer das Schwerste, aber da ist es tatsächlich so, dass ich jetzt nicht wählen könnte, der Roman oder die Graphic Novel, es ist ja eine Graphic Novel dabei, sticht heraus und müsste jetzt den Preis bekommen. Also ich bin total offen, was da passiert. Ich meine, so eine Juryentscheidung am Ende ist sowieso so ein bisschen irgendwie undurchsichtiges Lotto, keine Ahnung. Da sind so Dynamiken.
Aber warst du überrascht? Oder hat man dann doch so ein bisschen im Blick und denkt so, ja, die könnten es schon werden?
Nee, überhaupt nicht. Also ich habe es überhaupt nicht im Blick gehabt und war überrascht. Aber es war mir auch klar, dass ich überrascht werde, weil die Leipziger Jury schon dafür, wie soll ich sagen, berühmt, berüchtigt, wie auch immer ist, dass da immer Überraschungen auf der Liste stehen. Also das ist einfach der Preis, finde ich, oder die Nominierungsliste im Jahr, die am spannendsten ist, auch für mich. jetzt als Außenstehende, um drauf zu gucken und zu sagen, ah ja, dieses Buch oder jenes. Ich habe zum Beispiel, also überrascht hat mich, dass Bücher aus dem Herbst dabei sind, und zwar 4 Bücher. Es ist ja nur eins, das jetzt erschienen ist, nämlich Auf den Gleisen von Inga Machel. Das ist ein Debüt, jetzt aus dem Frühjahr. Alle anderen sind Bücher, die schon quasi im Kurs stehen und die auch schon viel besprochen wurden.
Ist ja nicht so üblich für die Leipziger Buchmesse eigentlich, dass man da so weit zurückgeht.
Genau, das stimmt. Ich weiß noch, als ich in der Jury war, da stand da immer Oliver Zille, der Buchmessendirektor, und sagte, jetzt machen Sie schön aktuelle Bücher, ne? Ist klar, ich meine, man ist ja daran interessiert, dass es das Frühjahr widerspiegelt, auch in dieser Liste, ne?
Jetzt ist das sozusagen für uns natürlich eine Überraschung. Keine Überraschung ist das für die Jury, die diese Shortlist ja erstellt hat. Dafür könnte ich mir vorstellen, ist das natürlich sehr viel Arbeit und Kopfzerbrechen, auch so eine Shortlist zu erstellen. Du hast schon gesagt, das macht eigentlich Spaß. Ist es nicht auch anstrengend?
Es ist super anstrengend. Es ist wirklich wahnsinnig anstrengend. Man kriegt, ich kann ja mal ein bisschen erzählen, wie der Ablauf ist. Man kriegt so Ende November, Anfang Dezember die Listen der eingereichten Bücher und muss sich dann organisieren, also wer liest was. Und plötzlich hat man da einen Packen von 30 Romanen liegen und den ganzen Rest an Sachbüchern und an Übersetzungen und muss da irgendwie durchreiten. Das ist super anstrengend. Das muss gut organisiert sein. Ich weiß nicht, was Shirin Soji-Trawalla erzählt hat im letzten Podcast, aber bei uns war es so, wir haben uns organisiert in Teams. Also wir hatten Team Belletristik, Team Sachbuch, Team Übersetzung und haben natürlich alle gut auf die Belletristik geguckt, aber es gab wirklich immer so 2, die speziell für eine Kategorie zuständig waren. Und das Ganze lief dann vor allem so über nächtliche Mails. Also jedes Buch wurde in die Hand genommen. Tatsächlich jedes Buch wurde gelesen, angelesen, wenn man gleich gemerkt hat, das ist nichts. Und jedes Buch wurde mit einer kleinen Rezension bedacht. Wir haben uns hin und her geschickt, so kleine Textchen, kleine oder größere Texte über die jeweiligen Bücher, wo dann immer am Ende stand, ja, nein, vielleicht. Nein bedeutet so, aus den und den Gründen, die man vorher erläutert hat, fällt dieses Buch raus. Vielleicht bedeutet ja, müsste noch mal jemand drauf gucken. Und ja heißt, da müssen alle noch mal ran. So hat sich das irgendwie zusammengefunden, was dann am Ende als Liste vor der Shortlist da war. Also eine Liste der Bücher, die wir gelesen hatten und bei der ersten Jury-Sitzung dann wirklich enorm diskutiert haben.
Da habe ich jetzt ganz viele Anschlussfragen direkt, aber ich würde vielleicht sogar noch mal einen Schritt zurückspringen, weil mich auch interessieren würde, wie man da überhaupt landet in dieser Jury. Also meldet sich da jemand und sagt, hättest du Lust?
Genau so. Tatsächlich. Also ich glaube, es war damals Oliver Zille, der mich fragte, und beim ersten Fragen habe ich noch gesagt, ich habe so viel zu tun, das schaffe ich nicht. Und dann im nächsten Jahr habe ich gesagt, okay, ich mache das, und dann ist man gefangen erstmal für 3 Jahre und muss ganz viel lesen. Nee, es ist tatsächlich so, dass man gefragt wird.
Also es ist wirklich viel, ne? Also es sind, ich glaube, dieses Jahr rund 500 Einreichungen insgesamt. Also eigentlich unmöglich, dass eine Person, die da überhaupt einen Überblick hat, was alles eingereicht ist.
Ja, es ist wahnsinnig viel, und ich habe auch gemerkt, dass meine Augen so richtig schlecht wurden. Also es ist eigentlich immer im Frühjahr, so vor der Messe. Ich habe ja auch andere Sachen noch zu tun.
Aber liest du nicht das ganze Jahr viel?
Ich lese total viel das ganze Jahr, aber vor der Messe ist nochmal so eine, wirklich, wo man dann so nachts durchliest und denkt, oh Mann, ich muss jetzt noch diese 5 Bücher und diese 5 Interviews vorbereiten. Und also ich lese wahnsinnig viel, ungefähr von Mitte Dezember bis Mitte März. Und tatsächlich, als ich in der Jury gelandet bin, 2019, habe ich mir zum ersten Mal eine Lesebrille zulegen müssen.
Die Messe ist schuld.
Ja, die Messe ist total schuld. Die wurde irgendwie von Jahr zu Jahr stärker, habe ich gemerkt.
Jetzt hast du auch gesagt, also ich kann mir auch vorstellen, da ist man ja ganz dankbar wahrscheinlich auch, wenn man ab und zu mal ein Werk in die Hand nimmt, bei dem man relativ früh merkt, ja gut, das ist es jetzt vielleicht nicht unbedingt. Du hast ja auch gesagt, es gibt möglicherweise diese Art von Ausschlusskriterien. Was ist denn sowas, wo du auf der ersten Seite vielleicht schon merkst, so, ja, nee, das ist raus?
Eigentlich ist es bei mir immer die Sprache. Wenn da was nicht stimmt, auch handwerklich nicht stimmt, wenn Wiederholungen da sind, wenn zu viele Adjektive passieren, wenn einfach die Sprache eine ist, von der man merkt, eigentlich kann derjenige, diejenige nicht damit umgehen, dann ist es was, das lese ich schon auf der ersten Seite, ob das funktioniert oder nicht. Ich blätter dann vielleicht nochmal durch, ob es besser wird, aber meistens ist es nicht so. Es kann ja auch gewollt sein, ja, also da muss man ein bisschen aufpassen, es kann gewollt schlecht geschrieben sein, jetzt in Anführungszeichen.
Das wäre nämlich meine Angst.
Ja, da blättert man einfach ein bisschen weiter und guckt nochmal rein und das merkt man ziemlich schnell, ob das gewollt ist oder ob das unterlaufen ist. Und wenn es unterlaufen ist, dann kann man das ziemlich gut argumentieren und rausschmeißen, das Buch. Das passiert tatsächlich relativ oft.
Also ein paar sind dann schon ausgesiebt, aber es sind trotzdem wahrscheinlich noch wesentlich mehr Bücher auf dieser Liste, als Bücher am Ende auf der Shortlist landen. Wie geht's dann sozusagen weiter? Ich nehme an, dann steigt man ein auch in Diskussionen. Du hast gesagt, es werden viele Mails geschrieben, kleine Mini-Rezensionen, aber irgendwann kommt man ja auch an den Punkt, wo man sagt, ich finde das besser, du findest das besser. Wie kommen wir da jetzt zusammen?
Das passiert dann eigentlich in der ersten Jury-Sitzung. Es gibt ja zwei Jury-Sitzungen, eine vor der Shortlist und eine dann endgültig vor der Preisvergabe. Und in dieser ersten Jury-Sitzung gibt es eigentlich schon, da hat sich herausgemendelt, so eine Liste von vielleicht 20, 25 Titel in jeder Kategorie, die jeder nochmal angeguckt hat. Und auf die, wie soll ich sagen, also da stehen dann Bücher drauf, auf die irgendein Jurymitglied nicht verzichten möchte. Zumindest ein Jurymitglied. Und das heißt, man muss es sich anschauen und ein bisschen feststellen, was sind denn eigentlich meine Favoriten und welche Argumente habe ich dafür? Also wenn ich in eine Jury-Sitzung gehe, dann muss ich schon ziemlich klar wissen, weshalb ich eben dieses oder jenes Buch gut oder nicht so besonders gut finde. Und da wird dann einfach das Handwerkszeug ausgepackt und im Zweifel gegeneinander oder miteinander in Stellung gebracht. Also man merkt ja ziemlich schnell, wer noch für dieses eine Buch ist, was man da besonders gut findet oder wer dagegen ist. Und da muss man dann halt einfach diskutieren. Ich fand es gerade bei der Leipziger Jury total inspirierend, allein schon diese kleinen Rezensionen, die man geschrieben hat, aber dann auch diese Diskussion, das war schon ziemliches Training, was man da absolvieren konnte oder was ich da absolviert habe in Sachen Literaturkritik, ganz klar.
Das heißt, man geht wirklich vorbereitet in diese Sitzung rein. Wie kann ich mir das vorstellen? Also sozusagen ein Word-Dokument mit so Stichpunkten, finde ich gut. Das ist nicht so, das ist auch nicht so und das finde ich richtig doof.
Ja, tatsächlich. Also ich mache das so, ich schreibe mir das alles auf. Ich mache mir zu jedem Buch meine Notizen und weiß, wie ich es quasi in Stellung bringen kann gegen ein anderes Buch zum Beispiel. Und das ist im Vorhinein ziemlich viel Arbeit, sich das auszudenken. Und dann ist es sehr anstrengend. Also es gibt ja ganz verschiedene Jurys, aber ich habe die Leipziger Jury als eine wahrgenommen, die sehr ernsthaft diskutiert, sehr lang diskutiert, also wirklich einen Tag lang, sich hinsetzt, stundenlang und Buch gegen Buch abwägt. Und am Ende muss dann eine Liste stehen.
Hast du mal ein Beispiel für so ein Kriterium, was man dort in Abwägung bringt?
Ich überlege gerade, ich kann ja auch nicht so tief in die Jury-Sitzungen reingehen und mit Beispielen hantieren, weil es ja doch so ein bisschen Jury-Geheimnis ist. Ich überlege gerade ein Beispiel.
Also ich versuche mir einfach nur das vorzustellen. Also geht man zum Beispiel, taucht man in ein Buch rein und sagt, schaut mal zum Beispiel diese Szene, dieses Bild, was dort auf diese Art und Weise gewählt wurde, ist einfach wahnsinnig clever. Oder sind das ganz andere Kriterien? Ich habe wirklich keine Vorstellung davon, wie sozusagen die Diskussion genau abläuft.
Ja, doch, das kann schon.
Oder ist es so wie Bachmann? Da weiß man es ja.
Ja, nee, es kann schon, also es geht nicht darum, sich selber darzustellen. Ne? Das ist erstmal das eine. Man sitzt da nicht vor irgendeiner Kamera, sondern es ist ja alles in so einem geschlossenen Raum und bleibt auch in diesem Raum. Und es ist eher so, dass bei sehr guten Büchern das Große und Ganze in den Fokus genommen wird. Also wie ist es erzählt? Was ist das Neue daran? Was macht die Autorin besonders? Und wenn man Gegenargumente für ein Buch sucht, dann habe ich so das Gefühl, geht man tiefer rein und schaut nochmal und guck mal hier, also die Dialogführung, so geht das doch nicht. Das ist doch irgendwie anno dazu mal, keine Ahnung. Also man fängt dann an, so zu argumentieren, dass man in das Buch geht und so handwerkliche Fehler nochmal aufdeckt oder versucht aufzudecken. Das ist dann eher bei der ja, wenn man so eine Anti-Haltung hat gegen ein Buch. Aber wenn man pro Buch ist, dann...
Was wahrscheinlich sehr viel mehr Spaß macht, könnte ich mir vorstellen.
Absolut, ja, natürlich. Also ich schreibe auch Bücher nicht gerne irgendwie runter. Ich mache das total ungerne. Also ich finde auch, ehrlich gesagt, ist das Wort Kritik oder Literaturkritik ein bisschen schwierig mittlerweile. Ich finde Literaturvermittlung eigentlich das bessere Wort in dem Moment. Aber wie auch immer, die Jury-Sitzung, da sitzen tatsächlich wir LiteraturkritikerInnen und versuchen mit unserem ganzen Können und Vermögen Bücher in Stellung zu bringen oder eben rauszunehmen aus einer möglichen Wahl. Sehr spannend.
Ich habe in der ersten Folge für diesen Podcast auch mit Theresia Mora gesprochen, die ja den allerersten Preis der Leipziger Buchmesse gewonnen hat und selbst aber auch mal Teil einer Jury war für den Deutschen Buchpreis. Und die hat mir auch erzählt, sie will das eigentlich nicht mehr machen, weil sie das nicht mag, wie dort in solchen Jurys über Literatur gesprochen wird. Du nimmst das grundsätzlich anders wahr oder fairer sozusagen?
Es gibt total unterschiedliche Jurys natürlich. Also es gibt Jurys, die super angenehm sind, wo man sich freundlich über Bücher unterhält und dann irgendwie sagt, naja, aber das wäre doch was und so. Und sich wirklich freundlich einigt. Und dann gibt es Jurys, in denen wird mit harten Bandagen gekämpft. Das sind die mir auch nicht so angenehm. Ich kann mir vorstellen, dass es Menschen gibt, die das gerade toll finden, sich mal so richtig zu belegen. Anhand der Literatur. Meins ist es nicht, aber wie gesagt, ich kenne diese und jene Jury und alles ist dann im Endeffekt eine Erfahrung. Also ich würde es immer wieder machen, egal in was für einer Jury ich gesessen habe.
Jetzt haben wahrscheinlich auch ja viele Menschen, die in Jurys sitzen, auch schon mal selbst geschrieben. Du bist auch Autorin. Schützt das einen vielleicht auch ein bisschen davor, sozusagen einen allzu gemeinen Blick auf Literatur zu werfen?
Das weiß ich gar nicht. Ich glaube, den gemeinen Blick habe ich sowieso nicht, es sei denn, etwas geht mir so richtig gegen den Strich. Also richtig gegen den Strich bedeutet tatsächlich verdeckter Rassismus, Misogynie, all diese Dinge, die man wirklich nicht lesen möchte, Rollenklischees, also das, was den Inhalt betrifft oder ganz schlimme Sprache. Da kann ich dann auch mal sagen, nee, in dem Moment nicht und dann weiß ich das auch zu argumentieren, aber grundsätzlich finde ich es viel schöner, mich für Bücher zu begeistern und fürs Lesen zu begeistern und diese Begeisterung versuchen so auszudrücken, dass andere Leute mitkommen. Also ich bin eher so jemand pro Buch, pro Literatur und freue mich dann, wenn ich anstecken kann.
Spielst dann für solche Entscheidungen auch eine Rolle, ob vielleicht ein Buch oder ein Autor, eine Autorin, ich sag mal, den Preis nötiger hätte, zum Beispiel das Geld oder die Aufmerksamkeit, weil es vielleicht für bestimmte Werke schon sehr viel Aufmerksamkeit gibt? Oder ist man davon eigentlich, versucht man sich zumindest freizumachen?
Ja, man sagt immer so, außerliterarische Kriterien, ne? Die spielen tatsächlich ein bisschen eine Rolle. Also wenn Bücher gegeneinander auf der Kippe stehen, im Sinne von, da braucht es noch irgendwie ein Quäntchen auf der Waage, damit dieses Buch dann tatsächlich Gewinnerin wird, dann spielt schon vielleicht eine Rolle, aha, das ist ein Buch, das schon viel Aufmerksamkeit hatte, viel besprochen wurde und aha, das ist, sagen wir mal, eine junge Autorin, die braucht eine Starthilfe oder für die wäre es sehr wichtig, so einen Preis zu bekommen. Das sind Kriterien, die schon immer mal angeführt werden und auch ausschlaggebend sein können, aber nur, also minimal, würde ich sagen. So zum Beispiel am Ende, wo man auch nicht mehr mit literarischen Kriterien weiterkommt, weil man quasi Äpfel mit Birnen vergleicht, weil beide Bücher sprachlich toll sind, gut gemacht, innovativ, alles, was ein gutes Buch ausmacht. Und wenn man da noch mal so einen ganz kleinen Blick auf die Autorin oder den Autor wirft, das kann dann schon entscheidend sein. Ja, das stimmt, gibt's.
Was ich mir auch vorstellen könnte, ist, dass das auch Mini-Einfluss hat, wie sozusagen der Rest der Welt über diese Bücher nachdenkt, so sehr man möglicherweise auch versucht, sich abzuschotten davor, weil nachdem die Shortlist raus ist in der Welt, wird ja sehr gerne auch leidenschaftlich darüber diskutiert, ob das jetzt eine gute Shortlist ist, welche Bücher vielleicht vergessen wurden, welche dort möglicherweise zu Unrecht gelandet sind, welche den Preis jetzt wirklich verdient haben. Also wie sehr beeinflusst das einen, was dann sozusagen im Rest der Literaturwelt passiert, nachdem diese Shortlist raus ist?
Ich glaube, das muss ich total persönlich beantworten. Ich weiß, es gibt Kolleginnen und Kollegen, die gucken sehr drauf, was die anderen so drüber denken, was man da so macht. Ich weiß noch, in einer Jury saß ich, da haben wir nachher, wir haben richtig ein bisschen Haue gekriegt für eine Liste und haben dann da gesessen, haben drüber diskutiert, was das jetzt ist. Und dann sagte ein Kollege, na, wieder jemand, den man jetzt nicht mehr grüßen muss. Und ich dachte so, okay,
wow,
alles klar. Und das ist so eine, also da komme ich überhaupt nicht mit. Das ist mir sowas von egal. Und ich finde, das hat da auch nichts zu suchen. Und das hat ja was mit Befindlichkeiten zu tun, ne? Also wenn ich mich für den Großkritiker halte, der eine Liste bestimmt und die dann auch irgendwie gut findet und unangreifbar und dann trotzdem Kritik kriegt und dann eingeschnappt ist, dann ja, tut's mir leid, das ist irgendwie nicht meine Welt. Ich finde, so eine Nominiertenliste ist dafür da, dass man drüber diskutiert. Ich meine, was kann Besseres passieren, als wenn man über Bücher diskutiert und auch drüber zu urteilen, ja, boah, da fehlt das und da muss das noch rein und was, also ne, ich komme da nicht mit, das ist irgendwie nicht meins. Und dementsprechend gucke ich auch überhaupt nicht drauf, wenn dann die endgültige Entscheidung zu fallen ist, was haben Kolleginnen darüber geschrieben? Das ist was, was mich null interessiert. Ja, kann ich so sagen.
Ist denn dann diese zweite Jury-Sitzung grundsätzlich ganz anders als die erste? Oder sozusagen geht man da stärker mit der Idee rein, okay, ich habe diesen einen Favoriten, der muss es werden? Oder könnte ich mir vorstellen, dass es so läuft, wenn man wirklich so ein bisschen schockverliebt ist in ein Werk?
Absolut, ist genauso. Ja, ja, man geht da rein und muss sich so richtig, also bei mir ist es immer so, ich mache mir so richtig meine Gedanken darüber und lege mir wirklich meine Argumente zurecht und überlege, was könnte dagegen verwendet werden, wie kann ich das aushebeln und so. Das ist tatsächlich so. Wenn ein Buch da ist, das mich voll und ganz von sich überzeugt, dann möchte ich auch, dass das gewinnt. Und das, ja, ist immer traurig, wenn es nicht passiert, wenn es dann irgendwie in der Jury-Konstellation doch so ist, dass das eine Buch, was man ganz toll findet, nicht durchkommt. Das habe ich schon oft erlebt.
Aber umso schöner ist es wahrscheinlich umgekehrt, wenn man das Gefühl hat, okay, ich habe jetzt echt meine Jury-Mitglieder, die anderen, überzeugt und mein Favorit ist am Ende der Sieger geworden.
Ja, ja, das ist super. Das ist ein ganz schönes Gefühl, tatsächlich. Und dann ist es ja noch schöner, wenn man bei der Preisverleihung ist und sich mitfreuen kann mit dem oder der. Ja. Und es ist auch tatsächlich so, bei Solisten, manchmal geht man mit einem klaren Favoriten rein, aber viel öfter ist es so, dass man so zwei oder drei hat und sagt, ja, das ist okay. Also die können alle. Das wäre jetzt völlig in Ordnung, wenn die oder der das kriegt, ich gehe mit allem mit. So, das ist häufiger der Fall tatsächlich. Also dieser eine Favorit, die eine Favoritin, das ist eher selten. Aber da kann ich ja zum Beispiel mal sagen, bei der, wann war denn das? Das war das Corona-Jahr, genau. Da hat Lutz Seiler gewonnen mit Stern 111 und ich glaube, da war es tatsächlich so, die ganze Jury hat das gelesen und irgendwie war es total klar. Das war das Buch.
Dann geht es wahrscheinlich auch relativ schnell, wenn man zusammensitzt und sich dann doch relativ einig ist. Man spielt dann nochmal so pro forma ein paar Argumente dagegen vielleicht durch.
Ja, genau, genau.
Ich habe aber auch gehört, man munkelt ja, dass es auch schon Jahre gab, in denen die Verleihung nach hinten geschoben wurde, weil die Jury sich nicht einigen konnte. Also wie lange dauert dieses tatsächlich sich festlegen am Ende? Und dauert es auch bei allen Kategorien gleich lang oder ist immer unterschiedlich?
Eigentlich ist es immer unterschiedlich und auch unterschiedlich lang, was Leipzig betrifft, ist es immer lang. So, vielleicht das. Also es gibt nie...
Außer bei Lutz Seiler, aber tendenziell immer lang.
Genau. Wobei das war, glaube ich, auch lang, weil alle anderen nochmal dagegen abgewogen wurden. Also es ist immer lang. Es ist immer lang und es ist immer anstrengend. Das ist meine Leipzig-Erfahrung in 3 Jahren. Da gibt es andere Jurys, da geht es ein bisschen einfacher zu. Ja.
Ich habe eine ganz fiese Frage zum Schluss. Shirin wollte darauf nicht antworten. Aber du bist ja unbefangen, weil du nicht in der Jury bist dieses Mal. Hast du dieses Mal einen Favoriten oder ein Gefühl dafür, wer das Ding am Ende mit nach Hause bringt?
Ein Gefühl dafür habe ich überhaupt nicht, weil es kann, wie gesagt, alles passieren in so einer Jury. Es kann sogar passieren, dass zwei Lager sich auftun und am Ende sich für den Kandidaten, die Kandidatin entschieden wird, die am wenigsten wehtut. Was dann so, das ist ganz oft so. Es gibt Kompromisskandidaten, sogenannte. Ich kann es tatsächlich in diesem Jahr, in den meisten Jahren kann ich es nicht sagen. Aber ach, ehrlich gesagt, ich kann nur sagen, wovon ich Fan bin.
Ja.
Es gibt zwei Bücher, die mich total geflasht haben. Das eine ist tatsächlich Wolf Haas, den ich schon auf der Shortlist für den österreichischen Buchpreis hatte. Also ich habe das Buch ja schon mal nominiert. Den hat er dann nicht gekriegt. Also das Buch hat mich wirklich wahnsinnig mitgenommen. Das
ist wahrscheinlich auch so eine Art weiches Kriterium, ne? War schon 10-mal nominiert, hat bisher noch nichts geklappt.
Ich weiß nicht, ich überlege gerade. Nee, selten. Also
oder umgekehrt zumindest, wurde schon ausgezeichnet, muss jetzt nicht nochmal.
Das schon eher, ja. So von wegen, oh, hat schon deutschen Buchpreis, muss jetzt Leipzig nicht unbedingt auch noch sein. Oder andersrum, ja, das gibt's tatsächlich.
Aber ich wollte nicht ablenken. Wolf Haas Eigentum?
Wolf Haas Eigentum und dann bin ich total überzeugt von Anke Feuchtenbergers Genossin Kuckuck. Das ist ein Buch, was ein absolutes Werk ist. Sie hat da über 10 Jahre dran gearbeitet. Es sind über 800 Bilder. Es sind, weiß ich nicht, knapp 500 Seiten, 2 Kilo schweres Ding. Unfassbar schönes Buch auch. Es ist wirklich ein Objekt geworden. Also das hat mich doch wirklich sehr eingenommen, muss ich sagen. Und auch sehr beschäftigt und auch noch über die Lektüre hinaus. Aber es ist mit Wolf Haas genauso passiert. Also insofern, nee, ich kann es nicht sagen. Ich mag auch die anderen 3 Bücher total gerne.
Ich tippe einfach mal Mini-Horror. Einfach mal, um auch einen Tipp abgegeben zu haben von Barbie Markovic.
Ja, ist auch super.
Ob wir richtig liegen, erfahren wir in der nächsten Woche am Donnerstag, dem 21. März. Dann nämlich am Eröffnungstag werden auf der Leipziger Buchmesse in der Glashalle die Preise verliehen. Katrin, vielen, vielen Dank für das Gespräch und für deine Zeit.
Ja, sehr gern. Danke.
Und falls ihr auch auf der Messe seid, dann kommt uns doch gerne besuchen. Wir vom Podcast Radio Detektor FM, wir sind nämlich auch auf der Messe. Wir haben in der Glashalle oben links auf der Galerie, also direkt sozusagen neben der Preisbühne, unsere Bühne, auf dem im Laufe der 4 Tage Messe auch sehr viele tolle Autorinnen und Autoren zu Gast sind. Und live auf dieser Bühne nehmen wir auch die nächste und dann auch letzte Sonderfolge zum 20. Jubiläum der Leipziger Buchmesse auf. Freitags 22:30 wird das stattfinden, das heißt so einen halben Tag wird man dann schon Bescheid wissen, wer die Gewinnerinnen und Gewinner sind. Und der ein oder andere davon, kann ich schon mal versprechen, wird dann auch im Podcast zu hören sein. Ganz kurz noch, Katrin, du bist auch auf der Messe unterwegs und zwar natürlich als Literaturkritikerin, aber in diesem Jahr auch als Autorin.
Ja, das stimmt. Also ich flippe so hin und her zwischen der Glashalle und dem ARD-ZDF Dreisat Gemeinschaftsstand und der MDR Kulturbühne in Halle 2. Freue ich mich auf beides. Aber ja, ich habe auch noch ein kleines Büchlein geschrieben, ein Roman, Die Liste der gebliebenen Dinge. Ist im Leikam Verlag erschienen und ich bin am Donnerstagabend um 21 Uhr in der Moritzbastei bei der Leipziger Lesenacht. Und das vielleicht auch ein schöner Termin, am Samstag, 23. März in Horns Erben um 18 Uhr mit einer Lesung. Die moderiert Matthias Jügler, freue ich mich schon auch.
All diese Termine findet ihr auch auf der Seite der Leipziger Buchmesse. Und wenn ihr nicht auf der Messe und nicht in Leipzig sein könnt, dann gibt es dieses Gespräch, was wir auf der Messe führen, natürlich auch hier im Podcast zu hören. Diese Folge ist dann auch direkt am Freitag schon online. An dieser Folge mitgearbeitet haben Thilo Sauer und Doreen Rothmann. Produziert wurde das Ganze von Tim Schmutzler und mein Name ist Charlotte Thielmann. Wir sehen, hören uns schon in einer Woche wieder. Bis dahin, ciao.
Leipzig liest, der Podcast der Leipziger Buchmesse, produziert von Detektor FM.